Was gibt es heute?
Nina erklärt uns alles, was recht ist.
Ah, super. Ich würde übrigens auch gerne ein bisschen Jura studieren. Tessa, meinst du, wir können am Reitplatz die Buchstaben durch Paragraphen und Ziffern ersetzen?
Ob das hilft? Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Hufeisen. Hör doch besser in den Podcast rein.
Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen.
Ollinger, hallo Frau Kistner.
Ja, grüße Frau Dr. Ollinger. Herzlichen Dank, dass Sie auf Trab sind. Für die vielen Hörerinnen, die noch dazugekommen sind seit unserem letzten Gespräch, wollte ich Sie noch kurz bitten, dass Sie sich vorstellen und was Sie in Sachen Pferderechtsberatung so alles tun.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer gerne dabei. Ich bin Rechtsanwältin, seit über 10 Jahren selbstständig und habe mich im Bereich Pferd spezialisiert, weil es einfach auch mein Hobby und mein persönliches Interesse ist. Es gibt viele Kaufvertragsanfechtungen, es gibt viele Haftungsfragen, wenn jemand runterfällt. Es ist sehr viel Beratung im Vorfeld, was gebraucht wird, wo ich einfach über Haftungsthemen spreche, so wie eben auch heute über die Mitreiter-Thematik. Was kommt auf mich zu? Wie schaut es mit der Versicherung aus? Wie muss ich mich rechtlich verhalten? Kann ich schriftlich Haftungen ausschließen? Das ist genau ein großer Teilbereich, egal ob Mitreiterschaft, egal ob Reitlehrer oder Gründer von Reitstellen. Das ist auch sehr viel angefragt, hier beraten zu werden.
Das kann ich mir vorstellen. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema eben der Reitbeteiligungen, Rechten und Pflichten kommen, wollte ich nochmal das Thema anschneiden, das es unter den Nägeln brennt momentan, ist eben die neue Meldepflicht. Was hat es eigentlich da auf sich mit? Also das ist ja, glaube ich, eine europäische Meldepflicht.
Genau, also es ist eine europäische Richtlinie, wo es einfach Änderungen auch gibt. Das ist quasi eine Bewegungsdatenbank. Man möchte jetzt wissen, wo Equiden, also Pferd und aber auch Esel und so weiter, aufhältig sind. Es hat jetzt sehr viel Unsicherheit auch im Vorhinein, habe ich mitbekommen, gegeben, wer eigentlich zuständig ist zu melden. Die Verordnung spricht von dem Unternehmen, das Equiden hält. Gemeint ist, dass derjenige, bei dem Pferde eingestellt sind, dass der zuständig ist, die Meldung zu machen. Das heißt, das ist beim normalen Einstellbetrieb der Reitstallbetreiber. Mhm. Wenn man das Pferd bei sich zu Hause stehen hat, dann trifft einen persönlich die Pflicht, weil dann gibt es ja keinen Reitstallbetreiber. Also so kann man es im Großen zusammenfassen. Mhm. Und dann muss man das einfach melden. Und wenn das Pferd eben in einen anderen Stall kommt, spricht der Reitstallbetreiber bekommt halt ein neues Pferd, das bei ihm eine Box bezieht, dann muss er dieses Pferd eben auch wieder melden, jetzt ist es bei mir.
Mhm. Das heißt in der Praxis, man muss beim Verbraucherinformationssystem fis.statistik.at eben das sein Pferd da online melden und das aber bald, weil glaube ich bis zum 01.01.2023 ist die Meldepflicht. Kann es da Strafen geben oder was passiert eigentlich, wenn ich das nicht mache?
Ja, also man muss es melden, genau. Also zum einen gibt es mal diesen Stichtag und dann gibt es halt auch Fristen, wenn die Pferde halt eben wechseln, dass das innerhalb von 7 Tagen im Regelfall halt einzumelden ist. Die Verordnung selbst sieht keine Strafen vor. Das heißt, man wird nach österreichischem Verwaltungsrecht bestraft werden. Das sind dann eben ein paar hundert Euro, ich glaube, es beginnt ab 150 oder so, wo Strafen geben kann. Da sollte man aber schon dazu sagen, wenn das jetzt ein neues Gesetz ist oder wenn man erstmalig eine Meldung zu spät oder falsch macht, dann ist es meist so, dass es bei einer Verwarnung, also das ist jetzt kein juristischer Begriff, aber dann ist es nicht so, dass man jetzt sofort eine Strafe bekommt. Wenn man natürlich ein zweites Mal auffällig ist und es wieder nicht schafft, dann gibt es dann schon Strafen.
Mhm. Das müssen wahrscheinlich alle Länder oder alle Pferdebesitzer oder Pferdehalter.
Genau, es ist eine EU-Verordnung. Verordnungen sind unmittelbar anwendbar, also das muss man jetzt gar nicht in österreichisches, deutsches, italienisches Recht umsetzen, sondern das ist einfach ein europäisches Gesetz, wenn Sie so wollen. Das ist unmittelbar anwendbar. Das heißt, das trifft eigentlich alle. Das sind alle gleich arm in Europa.
Dann noch zu den Rechten und Pflichten bei Mitreitvereinbarungen. Welche sind es denn im Wesentlichen, die Haftungsprobleme oder auch rechtliche Probleme, die da anfallen können?
Die Mitreiterschaft per se kann ich sehr gut selbst gestalten. Das heißt, Rechte und Pflichten ergeben sich daraus, was ich einfach vereinbare und wie ich die Mitreiterschaft leben will. Wenn ich nichts vereinbare, keine Sonderregeln vorsehe, wo man relativ weit frei ist, also mit der Haftung, da kommen wir ja noch dazu. Wenn ich nichts vorsehe, dann ist es eine Vermietung eines Pferdes. Mhm. Und bei einer Vermietung eines Pferdes ist es so, dass die Haftung auch grundsätzlich eher gering ist. Das heißt, ich vermiete ein Pferd und sage, du darfst es verwenden. Wenn ich dem jetzt nicht sage, was er damit tun darf, dann entscheidet er es selbst.
Ja.
Das heißt, Mitreiterschaft ist ja normalerweise 1, 2, 3 Tage oder was auch immer die Woche, darfst du dir das Pferd nehmen. Und wenn ich dann einfach nur sage, okay, an den Tagen machst du mit dem Pferd, was du möchtest, dann entscheidet auch der Mieter, also der Mitreiter selbst, was er macht. Und dann obliegt ihm auch die Eigenverantwortung, ob er mit dem Pferd jetzt in der Halle reitet, ob er Reitunterricht nimmt oder ob er ausreitet, ob er alleine ausreitet, ob er in Begleitung ausreitet. Das heißt, ich habe bei der Vermietung eigentlich, wenn ich mich zurückziehe und einfach sage, so, du darfst das Pferd mieten, kostet X, du musst dich um alles kümmern, dann kann ich quasi den Mitreiter auch in der Eigenverantwortung ihm es überlassen, wie er sich selbst einschätzt. Sobald ich aber beginne zu sagen, so, ich schaue mir dich an, ob du überhaupt passt mit dem Pferd, ich mache das jetzt selber zum Beispiel, bin kein Reitlehrer, aber ich möchte das selbst entscheiden, dann wird die Haftung wieder größer, weil dann mische ich mich quasi ein. Dann sage ja ich, passt das Pferd zu dir oder eben nicht, und dann mache ich eine Wertung und aus der heraus kann ich haften. Also wenn man es jetzt haftungstechnisch beleuchtet, dann wäre es für einen Eigentümer am sinnvollsten zu sagen, der nicht selber Reitlehrer ist oder das Know-how auch nicht hat oder sich die Haftung auch nicht auferlegen will, das ist mein Pferd, bitte nimm dir einen Reitlehrer, der dich mit dem Pferd gemeinsam 2, 3 Mal anschaut, ob das passt, ob das Pferd für dich geeignet ist.
Das ist aber spannend, dass man besser nicht zu viel in die Mietvereinbarung hineinschreibt.
Ja, also man kann natürlich schon reinschreiben, also das würde ich auch machen, nämlich was mir jetzt wichtig ist, was mit dem Pferd zum Beispiel nicht gemacht wird.
Ja.
Mietvereinbarungen sind ja gesetzlich nicht geregelt, das heißt, es ist gut, einfach zu spezifizieren, darf jemand einen Kurs mit dem Pferd besuchen, darf er auf ein Turnier gehen oder was darf er grundsätzlich, man darf er überhaupt generell ausreiten. Das würde ich davon unabhängig sehen, von der Frage, ob der Mitreiter mit dem Pferd zurechtkommt. Weil wenn mir der ja runterfällt, dann wird die Frage gestellt, ist der jetzt runtergefallen, weil es halt einfach so ist und schicksalshaft ist. Oder tritt etwas dazu, wo der Eigentümer quasi sorgfaltswidrig schuldhaft gehandelt hat. Das heißt, gibt es etwas, wo der Eigentümer eine falsche Einschätzung gemacht hat. Zum Beispiel, der denkt sich, der reitet eh gut genug und in Wirklichkeit ist der vom Niveau nicht ausreichend für das Pferd. Dann hat der Eigentümer möglicherweise eine Mitschuld daran, indem er sagt, ah, mit dem Pferd kommst du schon zurecht, das schaffst du schon. Das ist halt das Gefährliche, nicht? Also die Einschätzung, ob die zwei passen und ob der das Pferd handeln kann.
Aha.
Auf der anderen Seite, in der Mitreitervereinbarung reinzuschreiben, was will ich nicht oder was will ich, was mit dem Tier gemacht wird. Also Mitreitervereinbarung ist sinnvoll, weil Mitreiterschaft ist ein Überbegriff und jeder versteht darunter was anderes und jedem ist was anderes wichtig. Wie ist es mit dem Material? Was möchte ich gerne, was gemacht wird? Muss dieses oder jenes geputzt werden? Ist auch Longieren umfasst, wenn das Pferd jetzt eben irgendwie was hat oder weil er nicht halt jetzt 2, 3 Tage nicht geritten werden soll, soll der Mitreiter dann kommen und logieren oder kommt er nicht? Also man kann vieles regeln in der Mitreiterschaft, das ist ein Bereich, aber das andere ist, wie kann ich meine Haftung reduzieren und je weniger ich mich einbinde in den Auswahlprozess, desto weniger Haftung. Und zweiter Komplex, wenn ich weiß, dass das Pferd eine Besonderheit aufweist, muss ich darauf hinweisen. Das heißt, wenn ich darauf hinweise, dass das Pferd eine Eigenheit hat beim Ausreiten, dass es da halt, weiß ich nicht, frisst halt gern und hat den Kopf hinunter nicht, das muss man halt jemandem, der nicht so gut reitet vielleicht, halt mitgeben, damit der halt einfach weiß, gibt es irgendwelche Besonderheiten, nicht ausschlagen irgendwo oder ein Buckler, wenn man angaloppiert. Das sind Dinge, die mitgeteilt werden müssen.
Sollte man die auch vertraglich festhalten oder reicht da die mündliche Einweisung sozusagen?
Also grundsätzlich würde mündlich ausreichen. Also es gibt keine Verpflichtung, das alles niederzuschreiben. Die Empfehlung ist, das Niederschreiben ist halt immer die Beweisschaffung, nicht? Weil ich kann das halt im Nachhinein so schwer beweisen, was ich dem Mitarbeiter alles mitgeteilt habe. Und ja, ich würde das alles festhalten und wenn es Besonderheiten gibt, auch alles schriftlich niederschreiben.
Mhm. Und es ist aber nicht dann im Umkehrschluss so, dass ich durch diese Spezifizierung mich doch wieder einmische und da dann Haftungsprobleme eingehe?
Naja, Haftungsprobleme bekomme ich eben einerseits, wenn ich entscheide, ob die zwei zusammenpassen, und eine falsche Entscheidung vielleicht treffe. Und andererseits, wenn ich nicht ausreichend aufkläre über das, was mir bekannt ist. Ich meine, das muss man der andere mal nachweisen, dass ich das gewusst habe. Das ist ein anderes Thema. Aber ich bin als Vermieter eigentlich hauptsächlich nur verpflichtet, aufzuklären. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd vermiete, und das ist jetzt nicht für Anfänger geeignet, weil es ist halt sensibel und braucht halt schon einen fortgeschrittenen Reiter, dann ist es meine Pflicht zu sagen, Moment, ich vermiete das Pferd, aber es ist kein Anfängerpferd, es ist sensibel, ich brauche jemanden auf fortgeschrittenerem Niveau. Mhm. Ob der Mitreiter dieses fortgeschrittenere Niveau aufweist oder nicht, muss ja nicht ich entscheiden. Mhm. Wenn ich ihm also mitteile, du brauchst dieses Niveau, schau dir das selber an mit einem Reitlehrer, dann übertrage ich ihm das in seine Eigenverantwortung und dann hafte ich nicht dafür, dass ich sage, du, besonderer Mitreiter, du kommst eh mit dem Pferd zurecht.
Also einerseits sollte man festhalten, welches Niveau das Pferd braucht, aber nicht praktisch beurteilen, ob der Mitreiter das kann oder nicht. Das obliegt ihm und da sollte man sich auch gar nicht einmischen.
Genau, haftungstechnisch gesehen ja. In der Praxis ist es halt meist so, dass der Eigentümer genau das macht, weil es ihm halt um sein Pferd geht, was ich total nachvollziehen kann. Ja. Und deswegen ist mein Empfehlung, halt einen Reitlehrer beiziehen, dann soll er halt beurteilen.
Mhm. Ja, ist eine gute Idee.
Dann habe ich einen Professionisten beigezogen und wenn der das beurteilt, dann ist das auch weniger angreifbar, als wenn ich das mache, wenn ich keine Reitlehrerausbildung habe.
Spielt da eigentlich noch das Alter meiner Mitreitbeteiligung eine Rolle? Also wenn ich zum Beispiel einen Jugendlichen nehme, der auch, also sagen wir unter 16 oder sogar unter 12 oder jemanden, der keinen Reiterpass hat, da sind wir wieder bei der Beurteilung.
Ja.
Was kommt da auf mich zu?
Also eigentlich macht es mir jetzt als Jurist keinen Unterschied. Also ich kann auch einem 6-jährigen Kind über die Eltern mein Pferd vermieten.
Ja.
Es spricht ja nichts dagegen, wenn jetzt ein Kind reitender Eltern halt super gut unterwegs ist und einfach ein Mitreitpferd und kein Schulpferd haben möchte, um Unterricht zu nehmen zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, mir als Vermieter ist es ja, wenn der Rest passt, egal wie alt die Person ist, die das mietet. Weil wenn das jetzt ein Jugendlicher ist, dann mache ich mir das mit den Eltern aus. Und dann wieder im Prinzip der Eigenverantwortung sage ich wieder, liebe Eltern, ihr müsst entscheiden, was euer Kind mit diesem Tier darf. Für mich ist in Ordnung, Ausreiten, Halle, Viereck, Unterricht nehmen, weiß ich nicht was. Mhm. Aber was davon für euer Kind passt und wie ihr das gestaltet, ist eure Sache. Das, was ich jetzt zum Beispiel nicht will, ist, dass ein 8-Jähriger mit meinem Pferd allein unterwegs ist. Weil das würde ich jetzt, ich persönlich halt, also, es ist nicht zielführend, nicht? Aber was jetzt das Kind genau macht oder wie das gestaltet wird, ist ja mir als Vermieter haftungstechnisch wieder gleich, wenn ich das den Eltern übertrage und wenn ich sage, ihr seid dafür verantwortlich. Also ich brauche da nicht übertragen, brauche mich nur nicht einmischen. Mhm. Nicht, dann entscheiden die Eltern für das minderjährige Kind. Und Regeln vom Alter her gibt es ja im Wesentlichen die in der Straßenverkehrsordnung, dass man halt ab 16 alleine halt reiten darf, wenn man das reiten soll. Fähig ist und kundig ist, das steht drinnen. Wenn ich 14 bin, brauche ich halt einen Erwachsenen dabei. Wenn ich 17 bin, kann ich alleine gehen. Wenn ich 17 bin und ich kann nicht reiten, dann darf ich auch nicht in den Straßenverkehr gehen. Mhm. Also so ist die Regel. Aber sonst gibt es vom Alter her keine Regel. Es ist natürlich so, dass die Leute zurückhaltender sind bei Minderjährigen, was verständlich ist.
Ja.
Aber an sich, wenn man es über die Eltern macht und auch einen Mitreitsvereinbarung festhält, das und das ist jetzt für mein Pferd in Ordnung, dann bin ich jetzt nicht in der Haftung, nur weil dem Kind jetzt irgendwas passiert. Also es passiert ja nicht automatisch, dass der Eigentümer vom Pferd unbedingt schuld sein muss, nur weil irgendwer runterfällt.
Ja, aber also wie gesagt, ich überlasse damit auch die Haftung im Straßenverkehr den Eltern oder könnte ich da trotzdem drankommen, wenn jetzt ein 12-jähriges Kind mit meinem Pferd ins Gelände geht oder ist es dann nicht mein Problem, sondern wird nur zu meinem Problem, wenn ich dabei bin?
Also eigentlich ist es nicht mein Problem, genau. Also das ist wie wenn ich jetzt ein Auto vermiete, also Autovermieter, und der Fahrer des Autos begeht eine Geschwindigkeitsübertretung oder fährt auf einer Strecke, wo er nicht fahren darf. Dann kriegt er die Strafe. Das heißt, das Kind sitzt oben mit 12 und dann ist die Frage, gibt es eine Aufsichtspflichtverletzung, hätte er allein ausreiten können. Nur das ist eine Frage der Eltern, weil ich vermiete das Pferd den Eltern und die Eltern stellen es dem Kind zur Verfügung.
Noch zum Vertrag eine Frage. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen einem Miet- und Pachtvertrag? Sollte es immer ein Mietvertrag sein oder sollte man den Vertrag gar nicht praktisch titulieren?
Also den Juristen ist eigentlich der Titel im Regelfall egal. Das heißt, man kann draufschreiben, was man will. Wenn der Inhalt nicht dem Titel entspricht, dann geht es immer nach dem Inhalt. Deswegen kann man Mietrechtsvereinbarung draufschreiben, obwohl es das im Gesetz so gar nicht gibt, weil eigentlich ist es halt eine Miete. Eine Pacht ist es bei der Mietreiterschaft eigentlich so gut wie nie. Also ein Pachtvertrag heißt juristisch, dass man die Früchte ziehen darf. Nicht? Also Pachtvertrag ist der klassische Schulbeispiel mit der Obstgarten. Nicht? Ich darf die Äpfel einsammeln. Bei einem Pferd wäre der Pachtvertrag, ich darf ein Fohlen aus einer Stute ziehen. Das heißt, eine Mietvereinbarung ist immer eine Miete. Das macht keinen Sinn, dass das eine Pacht ist.
Also ich darf nur die Pferdeäpfel einsammeln. Nein, Spaß.
Ja, das kann man natürlich auch. Auch ein Früchteziehen nehmen, ja.
Nochmal zurück zum Ernst. Muss ich eigentlich ein symbolisches Entgelt verlangen oder kann ich der netten Nachbarin auch als eine Mietreihenvereinbarung ohne Geld vereinbaren?
Man ist völlig frei, man kann es auch kostenfrei machen. Also ich brauche kein symbolisches Entgelt. Es ist dann halt einfach eine Leihe ohne Gegenleistung. Das ist kein Problem.
Und darf der Mitreiter wiederum, so wie beim Wohnimmobilien, so einen Untermietvertrag, also darf es wieder jemand anderen das Pferd weitervermieten?
Also eigentlich würde ich sagen nein, weil ich ja bei der Mitreitvereinbarung trotzdem mir jemanden aussuche, dem ich sage, dem vertraue ich mein Tier an. Das heißt, man kann es für Sicherheit in einen Vertrag reinschreiben, nur du darfst reiten. Ich meine, dass es einfach aus dem Sinn des Vertrages schon klar ist, dass das nicht zulässig ist, dass er das Pferd weitergibt. Das würde ich aber trotzdem, weil es mir wichtig wäre für mein Pferd, ich würde es hineinschreiben, ganz dezidiert.
Gibt es eine gesetzliche Kündigungsfrist für solche Mietreitverhältnisse?
Also wenn man nicht vereinbart, wäre eigentlich die Kündigungsfrist für bewegliche Sachen herzunehmen, es wären 24 Stunden. Wenn man das halt nicht will, dann wäre es halt sinnvoll, was anderes zu vereinbaren. Ich meine, im Pferdebereich, im Mitreiterschaftsbereich ist schon zu beobachten, dass man das halt dann oft einvernehmlich macht, aber ich würde halt eine Frist reinnehmen, die mir als Eigentümer wichtig wäre.
Und was einen vielleicht auch ärgern kann, ist, wenn der Mitreiter die Dinge sehr verschleißt oder nicht auf das Sattelzeug aufpasst oder das Tor nicht richtig aufmacht und ständig ruiniert. Muss dafür der Mitreiter aufkommen oder muss man so etwas auch festhalten?
Also grundsätzlich, nachdem es ja eine Miete ist, ist es halt ähnlich wie bei der Wohnungsmiete auch. Also wenn es die normale, übliche Abnutzung ist, dann kann ich vom Mieter jetzt nicht verlangen, du zahlst jetzt mit beim neuen Zaunzeug. Wenn der halt nicht aufpasst oder dann reißt halt immer wieder irgendetwas, wenn es nicht normal ist, sondern einfach mehr, weil er halt nicht aufpasst, dann ist er schon verpflichtet, Schäden zu ersetzen. Dann kann ich ihm schon sagen, so, du zahlst jetzt mit.
Einerseits hat natürlich der Mitreiter Rechte, so und so viele Tage die Woche das Pferd zu mieten. Ist er auch verpflichtet dazu? Kann ich auch ihn verpflichten, dass er zweimal die Woche auch longiert oder halt mithilft im Stall?
Kann ich alles machen. Ich meine, wenn der Mitreiter dazu bereit ist und mir das auch zugesteht und im besten Fall halt schriftlich unterschreibt, dann ist es natürlich ein wechselseitiges Verhältnis, dann gibt es Rechte und Pflichten, genau. dann ist es so. Es gibt ja auch Eigentümer, die sagen, es ist mir halt auch wichtig, dass der Mitreiter hilft, dann ist mir eigentlich egal, ob er was zahlt. Also sind wir wieder bei der vorigen Frage Entgelt, weil dann ist ja quasi das Entgelt auch die Hilfe, die Pflege, das gibt es ja auch öfter, oder eben, so wie Sie sagen, logieren, dann ist das ja auch eine Form der Gegenleistung. Und der Mitreiter tut ja auch etwas und unterstützt den Eigentümer. Dann ist es natürlich Rechte und Pflichten, die kann ich festhalten, dann ist er dazu verpflichtet. Der Jurist stellt sich immer die Frage, was ist, wenn er es nicht macht?
Ja.
Also, ich meine, juristisch gesehen, wenn ich das jetzt vereinbare, dann zum Beispiel frisst kein Entgelt, dafür logierst du zweimal die Woche und er macht es nicht.
Ja.
Ich habe eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Beispiel. Ja. Und er kommt jetzt die letzten 4 Wochen nicht. Und ich muss mir jemand anderen bezahlen, der das Pferd für mich logiert. Wäre das ein Schaden, den ich tatsächlich vom Mitarbeiter fordern könnte? Weil er hätte ja noch logieren müssen. Wir hätten ja noch einen Vertrag gehabt. Das heißt, er bricht den Vertrag und Schäden aus dem Vertrag kann ich geltend machen.
Okay, das ist auch eine Aufforderung des Mitreiters, dass er den Mietvertrag auch oder Mietreitvereinbarung auch ernst nimmt. Ja.
Und genau, richtig. Ja.
Wie schaut es eigentlich nochmal mit dem Reiterpass aus? Ich habe jetzt verstanden, eigentlich die Haftung kann ich dem Elternteil oder dem Mitreiter überlassen, indem ich mich da nicht über sein Können äußere. Macht es trotzdem Sinn, dass man nur Mitreiter mit Reiterpass nimmt? Jetzt juristisch, sonst macht es immer Sinn, aber juristisch macht es Sinn oder macht es keinen Unterschied?
Also es kommt eigentlich auf den Einzelfall an, auf die Situation, welches Problem sich verwirklicht hat, um diese Frage beantworten zu können. Also rein juristisch im Vorfeld ist es nicht notwendig, dass ein Reiterpass besteht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eben hernehme, das 10-jährige Kind, das halt schon ein bisschen reiten kann, sich auf den Reiterpass vorbereitet und mein Pferd jetzt zweimal die Woche für eine Reitstunde mit dem Reitlehrer für eine Übungsstunde mietet, dann wird es keinen Reiterpass haben, dann braucht es auch keinen Reiterpass. Mhm. Und es gibt auch Eigentümer von Pferden, die das zum Beispiel schätzen, dass halt, vielleicht nicht unbedingt jemand, der noch gar nicht reiten kann, aber dass jemand, der sich verbessern will, Reitstunden nimmt und das Pferd auch im Unterricht quasi geht. Mhm. Also einfach sozusagen, ich nehme nur Leute mit Reiterpass, würde ich so nicht sagen. Wenn ich jetzt natürlich jemanden suche, der mit meinem Pferd ausreiten geht, zweimal die Woche, dann ist der Reiterpass halt ein sinnvoller Hinweis darauf, kann er zumindest ein bisschen was.
Ja.
Aber das muss jeder für sich entscheiden. Juristisch gesehen wäre es mir in den überwiegenden Fällen, ist es juristisch egal, ob die Person einen Reiterpass hat oder nicht.
Dann sind wir schon bei den Schäden, die verursacht werden können durch den Mitreiter. Wer kommt denn da auf, wenn einerseits das Pferd einen Schaden erleidet und andererseits die Flurschäden gibt oder menschliche oder sonstige Schäden durch den Unfall, den der Mitreiter begeht?
Also wenn der Mitreiter Schuld hat dran, das würde sich der Jurist fragen, dann muss der Mitreiter aufkommen dafür. Mhm. Wenn das jetzt ein Unfall ist, den der Mitreiter nicht schuldhaft verursacht hat, also er muss wirklich, also schuldhaft heißt fahrlässig, also er muss eine Entscheidung getroffen haben oder einen Weg gewählt haben, wo man jetzt nicht geht oder wo man nicht galoppieren würde oder wo man eben weiß, okay, dann mache ich irgendwelche Schäden. Wenn er das macht, dann wird er haften. Wenn das Pferd jetzt einfach einen Unfall mit ihm hat oder er putzelt halt runter, das Pferd kommt ihm aus, dann ist es eigentlich das Problem des Eigentümers. Das sollte man schon wissen. Dafür gibt es ja wieder Tierhalterhaftpflichtversicherungen. Also wenn er nichts dafür kann, dann kann ich mir im Regelfall von ihm auch nichts holen, weil dann ist es ja mein Pferd als Eigentümer und ein Verschulden habe ich nicht. Das heißt, ich habe keinen Schädiger, von dem ich was fordern kann. Und wenn das mal eine schicksalshafte Begebenheit ist, dann ist das halt Pech. Und dann muss ich dafür einstehen, wenn das Pferd verletzt ist, muss ich eigentlich als Eigentümer selbst den Tierarzt bezahlen. Und wenn das Pferd jetzt auskommt und einen Dritten verletzt oder einen Schaden verursacht, weil es in ein Auto läuft, dann ist das eine Frage der Tierhalterhaftung und dann ist das Pferd einfach nicht ordnungsgemäß verwahrt, nicht ordnungsgemäß beaufsichtigt, es ist einfach weg. Damit ist die Tierhalterhaftung erfüllt und die trifft halt auch den Eigentümer und im Regelfall den Mitreiter nicht.
Weil Sie das gerade ansprechen, habe ich mit meiner Tierhalterhaftung da immer auch einen Schutz oder muss ich meiner Haftpflichtversicherung, Tierhalterhaftpflichtversicherung, muss ich der angeben, dass ich eine Mitreitbeteiligung habe?
Ich würde empfehlen, das auf jeden Fall bei der Versicherung zu hinterfragen, weil es darf nicht nur so sein, dass nur der Eigentümer versichert ist, sondern dass alle Personen, die das Pferd bereiten, egal wer das ist, das kann ja auch der Reitlehrer sein, das kann ja jetzt auch einmal die beste Freundin sein, die sich das Pferd ausbaut oder eben der Mitreiter, dass alle Personen umfasst sind. Ich bin kein Versicherungsmakler, meines Wissens nach ist das jeder Regelfall, aber ich sage dazu, das gehört hinterfragt und zwar so, dass ich der Versicherung jetzt auch nicht namentlich oder so den Mitreiter melden muss, weil da habe ich ja irrsinnig viel Aufwand. Das heißt, die Tierhalterhaftpflichtversicherung sollte dezidiert enthalten, dass jeder, der mit dem Pferd hantiert, da versichert ist. Also die Tierhalterhaftpflichtversicherung klebt ja auch am Pferd. Also das ist ja auch der Hintergedanke dessen, dass eben das Pferd und Fehler im Handling mit dem Pferd durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt sind.
Mhm. Und was auch noch oft der Fall ist, das Pferd geht lahm nach einem Unfall oder nach einer falschen Ritt durch den Mitreiter ist und fällt aus als Mitreitgelegenheit. Muss dann die Mitreiterin weiterhin die Miete bezahlen oder nicht?
Eigentlich nicht, weil wenn das Mietobjekt, wenn Sie so wollen, das kann ja die Wohnung sein oder eben hier das Pferd, wenn der Mietgegenstand das Pferd nicht mehr zum vereinbarten Zweck nutzbar ist, muss ich keine Gegenleistung erbringen. Mhm. Wenn ich schuld bin als Mitreiter daran, dass das Pferd jetzt nicht als Mitreitpferd vermietet werden kann, dann ist natürlich die entgangene Mitreitgebühr ein Schaden, den ich halt unter gewissen juristischen Voraussetzungen auch fordern kann. Mhm. Also das muss man sich ein bisschen getrennt anschauen. Vertragsrechtlich nein. Schadenersatzrechtlich kann es sein, dass es zu bezahlen ist.
Gibt es eigentlich Musterverträge für solche Mitreitbeteiligungen? Oder weil Sie gesagt haben, das ist sowas Individuelles, sollte man das auch individuell verfassen?
Also es kursiert sicher einiges im Internet, es ist sehr viel selbst geschrieben, soweit ich weiß. Ich habe vor einem Jahr, ich lese dann halt immer verschiedenste Sachen. Ich habe vor einem Jahr einen Online-Service ins Leben gerufen, auf meiner Homepage zum Abrufen. Ich habe dort auch eine Mustervereinbarung drinnen, die man im Webshop sich organisieren kann. Und ich habe sie so geschrieben, dass man einfach viel ankreuzen kann oder viel halt wegstreichen kann, damit man es für sich individuell aufsetzen kann.
Mhm. Könnten Sie vielleicht noch den Hörerinnen die Webseite nennen, wo man diese Formulare findet oder diese Musterverträge?
Ja, gerne. Also www.pferde-rechtsanwalt.at. Dort habe ich dann einen eigenen Button Online-Services und dann findet man eben alles, was es gibt, auch mit Videos und Informationen. Und da gibt es eben einen Unterpunkt Online-Vertragsservice und da sind auch Pferdekaufverträge und dergleichen drinnen. Und da kann man eben die Mitreitvereinbarung sich anschauen.
Sehr schön, Frau Dr. Ollinger. Ich sage, es war mir ein Vergnügen, wirklich, und den Hörerinnen eine große, große Hilfe, denke ich. Gibt es vielleicht zum Abschluss noch etwas, was ein No-Go im Mietvertrag oder in der Mitreitbeteiligung sein sollte? Sie haben es gesagt, man sollte alles vermeiden, was die Beurteilung des Mitreiters reiterlicherseits betrifft, oder?
Also ich würde sagen, ein No-Go ist einfach, das irgendwie so nebenbei mündlich auszumachen, ohne Details sich zu überlegen. Oder auch für mich wäre ein No-Go, einfach einem minderjährigen Kind einfach so die Mitreitvereinbarung mündlich, ja, passt schon, du kannst das Pferd nehmen. Das wäre aus meiner Sicht ein No-Go, weil da einfach zu viele Probleme für den Eigentümer entstehen können. Also absichern, mit den Eltern sprechen, im besten Fall schriftlich aufsetzen und einfach wirklich Zeit nehmen, hinsetzen und alles ausmachen, damit im Vorfeld, das gilt eh für alle Vertragsverhältnisse, im Vorfeld einfach beiden Teilen klar ist, was kriege ich dafür und was muss ich geben? Und zu reden und das festzulegen und dann eben auch schriftlich festzuhalten, dass beide auf derselben Seite der Medaille unterwegs sind, das würde ich einfach dringend empfehlen. Dann kann man so viel, auch Streitigkeiten und dergleichen, einfach vorwegnehmen und dann sind auch beide zufrieden und das Pferd der Gewinner, nicht, was es ja sein sollte.
Danke, Frau Dr. Ollinger. Ihnen darf ich das ja sagen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer recht haben.
Danke vielmals, danke für die Einladung.
Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Yeah.